Hallo, Schnuckis da draußen. Neue Folge Wayne gefällig? Ja, dann geht's hier los. Liebe Leute, ich muss mal wirklich was loswerden. Was ich hier mache, die letzten Ausgaben, nämlich mich um Marke zu kümmern, ist eine Sache, die ihr da draußen nicht versteht anscheinend. Ich krieg so viele, also das ist überhaupt nicht begehrlich gemeint irgendwie oder so, sondern ich krieg unglaublich viele Mitteilungen, wo mir gesagt wird, Marco, was machst du denn da überhaupt? Ich meine, du bist SEO, warum kümmerst du dich denn jetzt um Marke? Und ich habe es eigentlich in jeder Ausgabe immer wieder erklärt, aber irgendwie scheint es nicht zu fruchten. Und deswegen werde ich es genauso weitermachen, wie ich es die letzten Ausgaben gemacht habe. Warum? Weil ich daran glaube, warum soll ich denn jetzt hier Sachen ändern, nur weil ihr da draußen das nicht versteht? Das reicht doch, wenn ich es verstehe. Und ich habe immer gesagt, dass dieser Podcast sowas hier wie so eine Selbsthilfeveranstaltung ist. Das heißt, ich lasse euch nur ein bisschen an dem teilhaben, was in meinem Kopf sowieso vorhanden ist und was ich sowieso ausbrüte. Und dieser Podcast dient mir dazu, einfach nochmal ein bisschen, ja, mir über Sachen selber bewusst zu werden. Weil eins passiert natürlich, ich stelle mir ganz oft impostermäßig so die Frage, warum verstehen die das denn nicht? Und was in den letzten Tagen wieder so aufgepoppt ist, ist diese Geschichte, die ich mal früher erzählt habe, als ich gesagt habe, die SEOs sollten eigentlich alle Photoshop können. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, oder für die, die sich nicht erinnern können, die es nicht mitbekommen haben, da ging ein Raunen durch die Community. Was kann der Young da so, warum kann der das so in den Raum stellen und warum sieht er das so? Das ist doch alles falsch, Mumpes, gar kein Experte. Und was war der Hintergrund? Ich will es immer nochmal wiederholen, weil irgendwann vielleicht, wenn ich es immer wiederhole, der ein oder andere vielleicht sagt, ah, das hat er gemeint. Ja, also was ich meinte ist, dass natürlich vielleicht nicht jeder Photoshop können muss, aber es ist doch ein trojanisches Pferd, um mit deinen Designern reden zu können. Also wenn ich mich in die Arbeitswelt eines Designers reinversetze, dann wird eine Tatsache sein, dass der Photoshop benutzt. Zumindest war es in der Vergangenheit immer so. Und in vielen Grafikabteilungen ist es ja immer noch so. Natürlich verändert sich dadurch AI ein bisschen was, aber im Kern wird da immer noch irgendwie eine Adobe Suite benutzt, bei den meisten, zumindest die ich kenne. Und ist es jetzt so verdammt verkehrt, zu verstehen, wie dieser Designer tickt, wenn ich ihm einen Auftrag gebe, wenn ich als SEO oder als Content Creator Mann, der irgendwie strategisch Inhalte aufbereiten will oder optimieren will, wenn ich dann mit dem Menschen, der die Grafiken machen soll oder auch der die Videos erstellen soll, kommunizieren kann, weil ich verstehe, wie er mit seinen Tools umgeht und welche Probleme und Lösungsmöglichkeiten er an der Hand hat, das ist doch nicht so verkehrt, oder? Das ist doch was anderes, als wenn ich gar keine Ahnung davon habe und immer sage, mach, mach, mach. Ich habe gar keine Metaebene mit diesem Menschen, weil ich in seine Welt gar nicht eindringen kann. Und ich verstehe auch nicht genau, also ich sage immer nur, was ich haben will. Das ist ja auch richtig so. Aber wie er da hinkommt und Teil des kreativen Prozesses zu sein, schafft doch eine andere Gesprächsgrundlage, als wenn ich das nicht drauf habe. Und das kann man jetzt, Mensch, ey, dieses Photoshop war doch nur sinnbildlich gemeint. Für alle anderen Sachen, wenn ich jetzt irgendwie Programmierdienstleistung haben will, dann ist es natürlich cool, wenn ich einfach mit jemand reden kann, der auch was von Coding versteht. Als wenn ich, also wenn ich jetzt hier mit als No-Coder und gar keine Ahnung von irgendwelchen Programmiersprachen mit einem Coder rede, dann haben wir eine Meta-Gesprächsebene, die relativ flach verläuft. Und das ist doch nicht gut. Sondern viel cooler wäre doch, wenn ich eine Gesprächsebene hätte, die Fachwissen beinhaltet. Und das kann man so runterbrechen auf viele andere Sachen. Das wollte ich nur nochmal erklären, weil das die letzten Tage wieder so aufgepoppt ist. Mensch, warum mache ich das hier weiter, Schnuckis? Und warum ich jetzt die Schnuckis die ganze Zeit sage, werde ich auch noch gleich erklären, weil wir haben ja ein bestimmtes Thema in diesem Podcast, neben dem, dass ich wieder hier den Erklärbär spiele. Warum denke ich an Marke? Und das war mir jetzt, hört euch einfach mal den Podcast nochmal an, den ich mit Wolfgang Jung gemacht habe. Liebe Grüße gehen raus, nämlich Jung und Young, der gestern rausgekommen ist. Warum beschäftige ich mich mit Marke? Na, ist doch ganz klar. Aktuell ist AI der heiße Scheiß und ihr beschäftigt euch alle damit und ich bin euch unglaublich dankbar, dass ihr da recherchiert, kümmert und ausprobiert und teilhaben lasst. Das ist doch total cool. Aber am Ende, und das ist glaube ich eine Zukunft, die ist gar nicht so weit für Search und für Content entfernt, können das alle. Ich meine, klar ist doch, alles wird einfacher. Es wird nicht komplizierter. Es wird immer besser und immer einfacher. Was dazu führen wird, dass jeder Hansel dasselbe machen kann und dieselben Kreationen und dieselben Inhalte rausbringen kann. Also gehe ich mal davon aus, dass in 2, 3, 4 Jahren das Netz so voll mit Standards ist, weil es jeder machen kann und jeder seine AI und seine Knighton-Maschinen anschmeißen kann oder Make.com anschmeißen kann und ähnliche Sachen bauen kann, dass das Netz voll ist mit Sachen, mit Inhalten. Und alle sind irgendwie gleich, weil sie es alle können. Die Frage ist, was kommt dann? Wie wird denn eine Suchmaschine wie Google auseinanderhalten, was dann noch gut und was denn schlecht ist, wenn alles relativ gleich ist? Und da kommt für mich die Marke ins Spiel. Und ich meine, mal ernsthaft, alle Leute, die sich mit SEO beschäftigen, ich weiß immer gar nicht, wovon ihr redet irgendwie, wenn ihr dann sagt, nee, warum denn jetzt Marke? Was habt ihr denn gemeint, als ihr immer von EAT oder EAT gesprochen habt im Zusammenhang mit Google? Bei manchen Leuten denke ich, reden wir in Parallelwelten? Was hast denn du interpretiert davon? Einsen und Nullen? Nee, natürlich ging es darum, Marken zu erkennen, Vertrauen zu erkennen, Nutzerverhalten zu erkennen, Nutzerzufriedenheiten zu erkennen. Und die sind doch alle mit Marke verbunden. Also immer wieder hole ich dieses Zitat von Erik Schmidt raus von 2008, als er noch CEO von Google war. Die Marke ist die Lösung und nicht das Problem. Warum fällt es SEOs so verdammt schwer, sich damit zu beschäftigen? Ich hätte sogar eine Antwort. Weil ich glaube, dass es so weit von der Wohlfühlzone von den Einsen und Nullen Menschen entfernt ist. Und man muss realistischerweise sagen, dass die SEOs, zumindest der alten Garde, eher programmierlastig und Einsen und Nullen und nach Disk irgendwie blau unterwegs sind, als dass die jetzt die großen Kreativburschen und Mädels sind. Deswegen glaube ich, dass da ein anderes Verständnis für Vertrauen und Marke da ist. Und sie hatten ja nie Kontakt eigentlich richtig zum Markenaufbau, weil sie, ja, also Inhouse-Leute, was haben die mit Markenaufbau zu tun? Da gibt es ganz andere Units, die sich damit beschäftigen und Markenaufbau machen. Und reden die miteinander? Das ist ja das Problem in den großen Firmen, dass die Units nicht miteinander reden. Aber ist es ein Problem, was man angehen sollte? Ja, alle reden seit Jahren darüber, dass man das angehen sollte. Aber machen tut's keiner. Und anscheinend scheint dieses Verständnis nicht da zu sein oder die Möglichkeit nicht da zu sein, dass ein Blauer mit einem Kreativen irgendwie zusammenarbeitet. Also ein Daten-, Einsen- und Nullen-Typ mit einem Kreativen zusammenarbeitet, weil sie nicht dieselbe Gesprächsebene finden. Und nochmal, du musst ja kein 100%iger Coder sein. Du musst nur die Empathie besitzen, dich in die Denkwelt eines Coders rein zu versetzen. Also auch zu raffen, dass es Leute gibt, die in so einen Tunnel gehen. Ja? Ein Verständnis für Tunneling zu haben, ist, glaube ich, total verständlich. Auch als Arbeitgeber, muss ich sagen, habe ich mich schwer damit getan zu Anfang, als ich die ersten Designer eingestellt habe, dass die teilweise auf der Couch gesessen haben, an die Decke geguckt haben und nichts getan haben. Das hat mich ja wahnsinnig gemacht zu Anfang. Bis ich gerafft habe, nee, das ist Teil des kreativen Vorgangs. Der liegt nicht nur da und guckt an die Decke, sondern der probiert, ohne Ablenkung sich zu fokussieren. Und naja, natürlich wird es da draußen noch den einen oder anderen geben, der einfach die Augen zumacht und du den beim Schnarchen erwischt. Aber im Kern gibt es Vorgänge, die einfach irgendwie empathisch erfasst werden müssen durch Verständnis, damit man den anderen versteht. Und da muss man jetzt nicht der Photoshop-Guru sein, sondern man muss einfach die Welt dieses Photoshop-Nutzers verstehen können. Okay, also das war nochmal die Erklärung dafür, warum ich Marke ziemlich geil finde und warum ich mich damit jetzt nochmal beschäftige. Will ich jetzt hier der Mega-Guru sein im Punkto Markenaufbau? Natürlich nicht. Habe ich mich mein Leben lang mit Markenaufbau beschäftigt? Nein. Mann, ey, habe ich nicht, aber ich will mich damit beschäftigen. Und womit fängt das an? dass ich intrinsisch Bock darauf habe, mich mit Marke zu beschäftigen. So habe ich auch SEO gelernt. Die meisten Leute haben da draußen SEO gelernt, weil dieses Thema ja überhaupt nicht geschult wird. Wir haben es ja in der Industrie nicht hingekriegt, in über 20 Jahren Leute gezielt in diesem Fachbereich SEO zu schulen. Ja, vielleicht der eine oder andere wird jetzt auch sagen, okay, in der SEO gibt es ja bald nicht mehr. Das ist ja ganz gut, dass wir die nicht geschult haben. Nee, darum geht es überhaupt gar nicht. Also ich habe nie Markenaufbau gelernt, aber ich bin unglaublich interessiert daran. Und das, was ich jetzt hier mache, ist halt einfach euch mitnehmen auf meine Reise und zu gucken, welche Signale gibt es denn im Markenaufbau, die wir für die organische Suchmaschinenoptimierung, aber eben auch für Leute, die das weiterdenken, für SEA, für Social Media, für PR, wie wir die Sachen nutzen können, um Reichweite zu erzeugen, um Sichtbarkeit zu erzeugen und nicht nur in Google. Wir haben ja die letzten Jahrzehnte immer davon geredet, dass es immer um Google geht. Es wird es in Zukunft natürlich auch gehen. Aber die Verbindung zwischen den einzelnen Plattformen, also Social Media, PR-Arbeit, Videokreation, SEO, SEA, PPC, die sind natürlich viel, viel größer, als es in der Vergangenheit war. Und deswegen muss man Verständnis für die anderen Sachen haben, um auch in der organischen Suche besser ranken zu können. Ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, der durchaus verständlich ist. Also nochmal, ich nehme euch hier nur mit auf meine Reise und probiere Assoziationen zu bauen, die vielleicht jetzt noch keiner baut. Und bin ich da ein bisschen zu früh? Ja, weil ihr kümmert euch doch alle nur um nicht mal mehr um SEO, sondern vielmehr um Geo. Obwohl Geo der größte Schwachsinn ist, also vom Wording, nicht vom Inhalt, der größte Schwachsinn ist, seit es SEO gibt, weil es einfach besetzt ist. Googelt doch einfach mal nach Geo. Da sind jetzt mittlerweile auf der zweiten Seite ein paar Ergebnisse mit bei, die nichts mit Geografie oder die nichts mit Zeitung zu tun haben. Aber sonst ist das Thema besetzt. Würdet ihr, und da sind wir wieder am Thema Markenaufbau, so an den Markenaufbau rangehen für ein Thema, was schon total besetzt ist? Und da verweise ich nochmal auf dieses Marketing-AI-Event, wo ich am Wochenende mit dem Wolfgang war. Da sprachen die von GAIO, also G-A-I-O. Also die Optimierung für generative AI. Und das kannst du ja mal eingeben. Da findest du sofort was. Also warum machen wir denn den Scheiß und nennen es Geo, nur weil es 3 Buchstaben sind statt 4? Mann, oh Mann, oh Mann. Also das verstehe ich nicht, aber mal ernsthaft, in der Community heißt das jetzt Geo, da wird jetzt nicht Gaio draus werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, nur weil die schnell und hektisch reich Jungs das so nennen. Da werden wieder unterschiedliche Bubbles entstehen und am Ende, naja, vielleicht wird sich am Ende doch Gaio durchsetzen, weil es schneller findbar ist. Da sind wir ja wieder in der Suche und im Markenaufbau und auch im Wording, in der Kommunikation. So, jetzt habe ich euch wieder mal 12 Minuten gelangweilt mit dem, was ich hier eigentlich assoziieren will. Und vielleicht bin ich wirklich unglaublich weit weg von dem, was ihr da macht. Aber ich glaube, dass die Zukunft gar nicht so weit weg ist und dass wir alle da landen werden. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt und das wird schneller gehen, als wir denken, weil das mit der, dass der Content immer ähnlicher wird oder gleich wird oder dass jeder alles machen kann, das wird so schnell passieren. Guckt euch mal das letzte Jahr an, was da passiert ist. Das ist unglaublich, die Geschwindigkeit. Du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Das heißt, wir werden uns viel, viel früher mit Marke beschäftigen müssen oder mit Triggern, um eine Unterschiedlichkeit herauszubilden. Das muss ja nicht immer Marke sein, das kann auch Kommunikation sein oder können andere Hebel sein. Unglaublich schnell, wenn wir uns damit beschäftigen müssen. Und die Frage muss sich dann jeder stellen, weil es nämlich um Arbeitsplätze geht, auch für die Zukunft. Wenn du jetzt in-house oder als SEO-Freelancer oder mit einer eigenen Agentur da draußen unterwegs bist, dann wirst du dir diese Frage irgendwann stellen müssen, weil dein Job nämlich da dran hängt. Also ist es doch gar nicht so blöd, sich damit zu beschäftigen, weil ich mache es ja auch nicht, weil ich jetzt so nur einfach so intrinsisch geil motiviert bin, sondern hey, weil mein fucking Job daran hängt. Meine Agentur ist zu ziemlich großen Teilen auf SEO ausgerichtet. Wenn also dieses Standbein sich verändert, dann muss ich doch reagieren. Sonst werde ich so diesen berühmt-berüchtigten Nokia-Moment erleben und welcher Unternehmer will das? Kein Schwein will das. So, also kommen wir mal nach den ganzen Themen, die ich im Markenaufbau die letzten Ausgaben besprochen habe, zu einem weiteren Thema, was sehr, sehr wichtig ist im Thema Markenaufbau und ist der Kommunikationsstil. Wer mir eine Weile zuhört, der wird wissen, dass ich eine bestimmte Art von Kommunikation habe, eine gewisse, ja, ein Berliner Slang. Ich glaube, ich verberge das auch nicht so. Ich habe irgendwann mal, als ich 2011 mich selbstständig gemacht habe, also aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit in die vollberufliche Selbstständigkeit gegangen bin, da habe ich irgendwann mal probiert, also war ein ziemlich hilfloser Versuch, Hochdeutsch zu sprechen. Und als dann, also aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis hören auch ein paar Leute diesen Podcast und die haben gleich gesagt, Marco, hast du eine Vollmacke? Was soll das? Also du bist doch gar nicht mehr der, der du bist. Und ich habe aber gedacht, weil ich ja jetzt nun voll auf meinen eigenen Beinen stehen musste und jetzt hier nicht nebenberuflich noch ein paar Einnahmen hatte, dass ich jetzt hier einem Gesamtbild im Kommunikationsstil Genüge tun muss. Und das war natürlich relativ falsch. Also es ist eine Gangart im Kommunikationsstil, die aber eigentlich genau für das steht, was ich gerade hier so beschreibe. Also ich habe probiert, in so eine Sicherheitsschiene reinzukommen, indem ich probiert habe, alles so zu machen wie alle anderen. Also zu gucken, was schafft die meiste Sicherheit da draußen bei den Leuten? Wo schaffe ich die größte Sicherheit, dass die bei mir ihr Geld lassen, weil sie mich als so seriös ansehen? Das war ja so der Hintergedanken, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und ja, wenn das alle so machen, wenn du einen Kunden hast, der zu dir kommt und alle reden genauso geschnöselt, dann hast du ja gar keine Unterscheidungsmerkmale mehr. Oder die Unterscheidungsmerkmale liegen auf anderen Ebenen. Das heißt, du hast mehr Daten, du bist günstiger oder dein Geschäftsmodell sieht irgendwie anders aus. Da kann alles irgendwie da reinspielen. Aber der Kommunikationsstil ist schon wichtig und der trennt Spreu von Weizen, wenn du dich dafür entscheidest, authentisch zu sein. Und jetzt gibt es die große Unterscheidung natürlich zwischen Marken und Brands und der Marke, die meinetwegen Personal Brand ist. Das ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt als Marco Young mit einer Agentur, die leider, muss ich dazu sagen, also ein völlig falscher Geschäftsmodellansatz, zu ziemlich großen Anteilen auf meiner Person basiert, was die Akquise und was die Kommunikation anbelangt, dann kann ich natürlich das als Transportmittel benutzen und so sein, wie ich bin. Ich glaube, das habe ich über die letzten Jahre auch irgendwie so hingekriegt, dass ich einfach so einen Weg für mich gefunden habe, so zu sein, wie ich bin. Und entweder man nimmt mich so oder man nimmt mich nicht. Auch im Vertrieb, was die Agentur anbelangt oder was so die Kommunikation über die Campix-Plattform anbelangt, probiere ich so authentisch wie möglich zu sein. Und wenn ich irgendwie SEO-Retainer verkaufen will, dann bin ich so, wie ich bin. Und entweder man nimmt mich so oder man lässt es. Und meine Erfahrung ist, dass eigentlich auch diese Unterscheidbarkeit und diese Ehrlichkeit, dass die zu einem besseren Ergebnis führt, weil die Leute entweder von dir angefixt sind und das mögen oder es nicht mögen. Es gibt so klassische Leute, mit denen fängst du an zu reden, die merken, dass du Berliner hast und die sind raus, weil sie diese Attitüde von dem Berliner Slang nicht leiden können. Und das ist auch völlig okay. Was soll denn aber im Umkehrschluss passieren, dass ich jetzt mich total verstelle, nur um diesen Auftrag zu bekommen? Das macht doch auch für mich überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen ist alles gut so, wie es ist und du musst halt deinen Apparat darauf aufbauen, dass er vielleicht nicht hundertprozentig kompatibel ist. Wenn du aber eine gewisse Größe anbelangst, hinbekommst und meinetwegen jetzt über diese Schwelle von 20 Mitarbeitern kommst oder in einer großen Firma arbeitest als Inhouse-SEO, da ist dir das Kommunikationsstil-Thema ja sowieso schon abgenommen, weil es ja Guidelines gibt für die Kommunikation in der Regel, sollte es geben. Aber frag mal die Leute da draußen in den Unternehmen, da sind ein paar, die geben dir ja auch, wenn du SEO-Aufträge hast und Content-Aufträge hast, die geben dir erstmal so ein Handlebook. Also ich habe schon Bücher gekriegt, die waren 200 Seiten stark, wo die Verhaltensweisen und die Muster, wie man auf was reagiert, irgendwie thematisiert wurden. Da musst du ja erstmal schon Vermögen nehmen, um das erstmal durchzulesen und in deine eigene Datenbank reinzuzimmern. Jetzt ist es natürlich ein bisschen leichter, weil du das einfach in deine eigenen GPTs kauen kannst und wenn du die Zustimmung der Kunden hast, das da verarbeiten kannst, dann ist es relativ einfach. Früher war das noch unglaublich schwierig. Aber wenn du jetzt eine Agentur hast, meinetwegen, und du kommst in eine gewisse Größe und merkst, hey, es ist nicht nur der Vertriebshebel notwendig oder notwendig nicht, aber wir brauchen mehr Vertriebshebel als das Personal Branding des Gründers vielleicht, dann wirst du ja irgendwann merken, dass du schon auf diesen Einheitsbrei angewiesen bist, weil er natürlich das höchste Matching hat, muss man mal ehrlicherweise sagen. Wenn du Hochdeutsch sprichst, wirst du in Deutschland alle erreichen können, im Gegensatz zu dem, dass du vielleicht einen Slang sprichst. Also irgendwie, wenn du jetzt Schwäbisch bist, ein Schwabe bist und Schwäbisch sprichst, dann wirst du vielleicht den Berliner jetzt nicht so unbedingt abholen oder bei, wenn du jetzt wechselst oder so, das ist halt ein bisschen schwierig. Also da einen Einheitsbrei abzuspielen und Hochdeutsch zu sprechen, damit kriegst du halt die größte Zielgruppe angesprochen. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass es, ja, dass diese Unterscheidbarkeit nachher dazu führt, dass du ja vielleicht am Ende weniger Umsatz machst. Ich glaube aber, dass es für die Zukunft immer noch schlau sein kann, seine eigene Identität, seinen Purpose damit draufzusetzen und den Kommunikationsstil entsprechend anzupassen. Also, was ich sagen will, ist, es gibt die Unterscheidung zwischen der Kommunikation oder dem Kommunikationsstil eines Personal Brands und dem einer Marke, die eine gewisse Größe erreicht hat und die ja eine gewisse Gleichklang braucht, um eine möglichst große Zielgruppe zu erreichen. Ja, und auch die müssen eben sich entscheiden, ob sie nicht doch spitzer werden, um dann eine Unterscheidbarkeit hinzukriegen, weil sie es über keine andere Funktionalität ihres Angebots irgendwie kommunizieren oder hinbekommen, eine Unterscheidbarkeit auszuprägen. Okay, was gibt es aber jetzt für Kommunikationsstile? Und ey, ich habe auch keine Ahnung davon gehabt. Ich taste mich an das Ding so ran und habe in der Recherche zu diesem Thema habe bei Google einfach mal eingegeben, was gibt es für Kommunikationsstile, und dann bin ich ziemlich schnell auf Uffen Schulz von Thun gekommen. Ja, bin ich ruffig gekommen. Also Schulz von Thun scheint jemand zu sein, der sich sehr stark mit Kommunikation beschäftigt hat, und der hat so 8 Kommunikationsstile ausgeprägt, die man benutzen kann. Und als ich mir das durchgelesen habe, da habe ich das erste Mal gedacht, ja, das sind aber Kommunikationsstile, die man als Personal Brand sicherlich benutzen kann, die man aber als Brand eher nicht so benutzen kann. Und erst als ich ein bisschen tiefer so reingegangen bin, habe ich gerafft, nee, das können natürlich große Brands auch machen im Kommunikationsstil. Und es ist natürlich auch so, wenn du mehrere Abteilungen hast, können die Abteilungen sich auch bestimmte unterschiedliche Kommunikationsstile auswählen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass die Polizei als Behörde, weil ich da mal gearbeitet habe, 27 Jahre, natürlich in der Außenkommunikation über die PR-Arbeit eine relativ sachliche Sprache hat und probiert, sie müssen ja auch neutral sein, also müssen sie auch neutral kommunizieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Social-Media-Kanal von der Polizei Berlin dir anguckst, dann wird da schon anders gesprochen. Da wird jetzt nicht Berlinert, aber da wird schon eher lockerer gesprochen, als ob man mit einer Community spricht. Und soll nur sagen, dass es natürlich bestimmte Bereiche gibt, wo eine lockere Sprache möglich ist, einfach um die Leute besser zu erreichen, und trotzdem gibt es einen großen Container, der eben sachlich neutral berichtet. Also man kann die Sachen schon verbinden, und ich glaube, dass der Druck immer stärker werden wird mit der Vereinheitlichung, wenn du nicht ein entsprechendes, passendes, anderes Angebot hast, dass du mit dem Kommunikationsstil wirklich was erreichen kannst, weil da natürlich auch so Hebel drin stecken wie, ja, ich bediene das Helfersyndrom, ich bin jetzt ein sehr autoritärer oder ich bin ein sehr provokanter. Diese Hebel sind ja durchaus mächtig und wichtig in einer Aufmerksamkeitsökonomie, die wir ja sind, die wir nicht mögen, aber in der wir ja leben, faktisch. Also müssen wir uns der ja irgendwie anpassen. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir gehen einfach mal die Kommunikationsstile durch und besprechen die mal mit euch, damit ihr die einfach mal gehört habt. Und ihr könnt ja selbst einordnen, wo ihr die benutzen könnt. Und vielleicht ist in dem anderen ein oder anderen Kommunikationsstil eine gewisse Wahrheit drin, wo ihr sagen könnt, ja, das könnte ich ja benutzen. Das habe ich ja so überhaupt noch nie gesehen. Und es ist jetzt nicht so, wie immer im Leben, es gibt nicht nur schwarz und weiß. Es ist ja so, wenn ich jetzt 8 Sachen vorlese, dann denken wieder alle, oh, ich muss mir jetzt eins aussuchen. Nee, musst du nicht. Natürlich ist das Leben nicht schwarz und weiß, sondern es ist grau. Grau, grau, grau. Das hört sich so, also das Leben ist eigentlich so, als wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke und der Himmel ist grau und es regnet. Scheißwetter, ist kalt. Guckt mal bei euch raus, da wird das bestimmt genauso scheiße gerade aussehen. Aber so ist das Leben. Es ist eine Mischung aus vielen Sachen. Das heißt, du nimmst dir nicht nur einen Kommunikationsstil, sondern wenn du ein Personal Brand bist, dann gerade wenn du das bist, aber auch wenn du eine Einheit bist, eine Unit bist, vielleicht von einem großen Konzern, dann mische oder wechsle bestimmte Kommunikationsstile für bestimmte Zielgruppen einfach ab. Fakt ist nur eins, als Personal Brand solltest du irgendwie so authentisch wie möglich sein. Das heißt, du wirst in irgendein Raster oder in ein Mischverhältnis hier reinfallen. Oder wenn du in eine bestimmte Richtung gehen willst, weil dir irgendwas da draußen gefällt, und du probierst dir das anzueignen, gibt ja so Menschen, die das gut assoziieren können, ja, dann such dir einen Weg aus. Also wenn du ständig wechselst, ist natürlich Quatsch. Wenn du auf der einen Seite total der Helfer bist, auf der anderen Seite total der Provokateur bist, dann glauben dir die Menschen das irgendwann nicht mehr. Und dann bist du ja auch wieder in diesem Thema EEAT drin. Da geht es ja nicht nur um Marke, da geht es ja auch um Vertrauen. Und das ist natürlich unglaublich wichtig. Aber zu wissen, welche Kommunikationsstile es gibt, ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Also fangen wir mal mit dem ersten Kommunikationsstil an. Das ist der, die nennen das hier, bedürftig abhängiger Kommunikationsstil. Und das ist, wenn man selbst sich auf eine Ebene setzt, dass man eigentlich hilflos und chronisch überfordert ist und genau so kommuniziert. Warum ist das vielleicht ein cooler Kommunikationsstil? Also setz den Fall, du bist wirklich so. Ja, also es gibt ja Leute, die kein Selbstbewusstsein haben und die ja vielleicht selbst so ein chronisches Imposter-Syndrom haben. Das ist ja sehr weit verbreitet. Vielleicht nicht im Online-Marketing, da sind ja schon zumindest im männlichen Bereich sehr viele Leute unterwegs, die sich mit den Fäusten auf die Brust hauen. Aber es gibt Leute, die sind so und das ist auch gar nicht schlimm. Und du solltest wissen, wenn du selbst nicht so bist, dass es diesen Kommunikationsstil gibt, nämlich Hilflosigkeit und chronische Überforderung darzustellen, weil auf der anderen Seite es immer dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip gibt. Also wenn du selbst hilflos bist, animierst du Leute so gnadenlos dazu, dass die dir helfen wollen. Warum? Weil die sich natürlich darstellen können. Wenn du selbst sagst, ey Leute, ich habe hier eine Frage, ich komme überhaupt nicht weiter und das ist ein totales Drama und ich, also wenn das nicht gelöst wird, dann gehe ich ins Burnout. Dann gibt es zwei Leute, also zwei Charaktere, nämlich einen, die sich als besser darstellen wollen, die sich dann, wie gesagt, wieder mit den Fäusten auf die Brust hämmern und sagen, ey, ich kann dir helfen, auch gegen Geld kann ich dir helfen. Oder Leute, die wirklich ein Helfersyndrom haben, die wirklich aus reinem Herzen helfen wollen. Aber diese beiden Gruppen sprichst du natürlich an, wenn du diesen Kommunikationsstil benutzt. Und damit kann man ja auch, also authentisch umgehen, aber man kann es auch sehr bewusst einsetzen. Und das ist eine Sache, das mag ich unglaublich, weil man nämlich, also das ist zumindest meine Perspektive jetzt, wenn du so kommunizierst, und ich mache das in Social Media ab und zu, kann ich ja jetzt hier sagen, wir sind hier in einer geschlossenen Gruppe, dass ich das manchmal so kommuniziere, weil man gut sehen kann, wie die Charaktere denn funktionieren. Also wenn ich irgendwas poste und ich benutze diesen Kommunikationsstil, dann sehe ich auf der anderen Seite sehr gut, wie die Charaktere sind von den Menschen, die antworten und kommentieren. Und natürlich kann es so sein, und da bin ich ja jetzt auch nicht gefeit vor, dass es da Leute draußen gibt, die das mit dem Kommunikationsstil schon viel besser gerafft haben als ich und jetzt mit mir spielen und mich auf eine falsche Fährte locken. Aber ich würde jetzt mal behaupten, ganz keck, dass 95% der Leute da draußen aus der ersten Emotion handeln und sich über Kommunikationsstile überhaupt gar keine Gedanken machen, sondern du lernst die Leute und die Charaktere und die Denkweisen sehr gut kennen. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, aber es ist in der Fortführung eines Community-Gedankens schon wichtig zu wissen, wer wie tickt. Also wenn du Leute hast, die immer gerne helfen, die immer sehr neutral helfen, dann ist das doch cool. Dann weißt du, dass du den mal ansprechen kannst, wenn du selbst wirklich Hilfe brauchst. Und dann vielleicht nicht öffentlich in Blogposts, in einem Post auf LinkedIn meinetwegen, sondern eben indem du mal eine Personal Message schickst, weil du weißt, die Leute ticken so. Und wenn du halt den Brusttrommler da hast, der sich halt nur profilieren will und der eigentlich Umsatz generieren will durch einen Expertenstatus, den er sich da erarbeiten will oder den er zeigen will, dann weißt du auch, woran du bist. Dann ist es vielleicht eher eine Sache, wo du sagen kannst, ey, den Expertenstatus, den kannst du auch in einer größeren Reichweite über unsere Plattform generieren, kostet aber Betrag X. Also da hängen ja so bestimmte Sachen eben dran, zumindest in meiner Denkweise. Und du kannst es jetzt natürlich für deinen Apparat genauso anpassen. Also natürlich wirst du jetzt vielleicht sagen, wenn du Einkäufer bist in irgendeiner Abteilung, dass das für dich gar nicht zutreffend ist. Aber es ist ja so wie dieses Diskmodell, was nach Farben Menschen sortiert, dass es schon wichtig ist, dass der Einkäufer mit irgendwelchen Anbietern redet. Und wenn da zwei sich finden, die eine gute Kommunikationsebene haben, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass da irgendwie ein Deal zustande kommt. Wenn da aber jetzt ein Alpha-Tier mit einem bedürftig und Hilflosigkeit und chronisch überforderten Menschen zusammentrifft, dann wird es vielleicht nicht so richtig matchen, sondern es gibt bestimmte Gruppen, die einfach zusammenpassen und die kann man ja ansprechen. Du kannst ja selbst entscheiden, welche Gruppe du haben willst oder wo du denkst, welche Gruppe vorhanden ist, die du nicht verändern kannst und dann deinen Kommunikationsstil anpassen. Der zweite Kommunikationsstil ist die helfende Kommunikation. Also nicht die Hilflosigkeit, sondern die Helferkommunikation. Das heißt, wenn andere ein Problem haben, bist du derjenige, der eine Hilfsbereitschaft aussendet und in der Regel aus einem heroischen Antrieb heraus. Also nicht einfach, weil du denkst, ich bin ja der super Experte, aber dir ist schon klar, dass du eine Expertise ausstrahlst und eine Souveränität, aber im Endeffekt ist es gepaart mit einer echten Hilfsbereitschaft und die Expertise, die da dran hängt, naja, die hängt da dran, weil du einen Rat gibst, weil du vielleicht selbst sowas schon mal erlebt hast, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe zu Wegovy, dann ist es ja nicht hilflos, sondern das ist ein helfender Kommunikationsstil. Also eigentlich ist es ein Kommunikationsstil, wo ich selbst sage, was ich mache, aber durch die Hintertür ist es ja ein Kommunikationsstil, wo man vorher weiß, dass man anderen hilft, weil die sich nicht melden, aber es da draußen unglaublich viele Menschen geben wird, die auch Interesse an dem Thema haben, weil das Thema Abnehmen halt unglaublich breit ist. Ich meine, du musst dann nur mal durch die Stadt gehen und gucken, wie viele Leute übergewichtig sind. Das ist eine Volkskrankheit und dann muss man ja nicht mal Abitur haben, um zu erkennen, dass das vielleicht ein Thema da draußen sein könnte. Also so einen helfenden Kommunikationsstil zu haben, entweder indem du kommentierst oder indem du Beiträge schreibst insgesamt in der Kommunikation als helfend auftrittst, ist sehr hilfreich. Und das kann man natürlich noch steigern und da sind wir beim dritten Kommunikationsstil, das ist die selbstlose Kommunikation. Und das sind jetzt Leute, die das nicht bewusst einsetzen, sondern die wirklich, wirklich dir helfen wollen. Und die, also wenn du ein Problem hast, wirklich jeden Stift fallen lassen und sofort sich in Bewegung setzen und losfahren und dir helfen wollen. Und das ist eigentlich total geil. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass in der Zuhörerschaft, die ich jetzt hier habe, ein paar Leute das verstehen, aber im Online-Marketing grundsätzlich, wo ja eine Menge ja schon eben auch über Kapital und Kapitalismus läuft, ist das jetzt nicht so super verbreitet und wird eher als Schwäche ausgelegt. Aber ich muss sagen, das ist der heroischste Ansatz. Selbst aufopferungsvoll anderen Leuten helfen zu können und zu wollen und dafür wirklich was zu opfern, das ist das, was unsere Gesellschaft eigentlich so voranbringt. Und deswegen finde ich das eigentlich ein total coolen Kommunikationsstil, aber der ist natürlich auch schwer durchzuhalten, weil ich glaube, da geht es sehr stark um Purpose. Wenn du jetzt eine Firma bist und du bist kapitalistisch geprägt und hast keinen Purpose in deiner Firma, also du kannst ja kapitalistisch geprägt sein, aber trotzdem Purpose in deiner Firma haben, also Mitarbeiter haben, die genauso selbstlos sind und dadurch einen selbstlosen Kommunikationsstil eben auch prägen können, dann ist es super. Aber du wirst nicht auf einer hochkapitalistischen Firma, die eigentlich einen sachlichen Kommunikationsstil hat und wo einfach diese Wolf of Wall Street Typen einfach drin sitzen oder Mädels drin sitzen. Daraus wirst du jetzt nicht eine selbstlose Kommunikation hinbekommen. Also ich hoffe, dass es in der Zukunft immer mehr Firmen gibt, die mit Hilfe von Purpose in diesen selbstlosen Kommunikationsstil reinkommen. Ich glaube es aber gerade in den jetzigen Umständen gesellschaftlich nicht, weil der Druck einfach wirtschaftlich so stark ist, dass wir eher nicht dazu neigen, so selbstlose Kommunikation zu machen. Und natürlich gibt es so dieses Reziprozitätssystem. Ihr wisst schon, was ich meine. Dass wenn ich viel gebe, auch was zurückkriege. Aber die Zeit jetzt zeigt ja eigentlich, wo es wirtschaftlich nicht immer bergauf geht oder wo bestimmte Bereiche disruptiert werden, dass nicht so viel zurückkommt, wie man denkt oder wie in Zeiten zurückkam, als es allen noch gut gegangen ist. Und deswegen, also ihr solltet nur wissen, es gibt diesen Kommunikationsstil. Dann gibt es Nummer 4, und jetzt kommen wir mal zu den üblen Sachen eigentlich, ist der aggressiv entwertende Kommunikationsstil. Und das erklärt sich ja mit dem Wort schon. Also, das sind die Leute, die da draußen immer denken, dass sie recht haben und immer alle runtermachen wollen, die anderer Meinung sind. Und ich meine, das hat ja nun richtig Verbreitung. Und was das Schlimme daran ist, ich probiere das ja jetzt hier irgendwie theoretisch durchzuarbeiten, um die Möglichkeit zu geben, auch auf andere Kommunikationskanäle aufzusatteln. Aber dazu ist ja eine gewisse Empathie notwendig, das machen zu können. Die meisten von denen, die diesen aggressiven, entwertenden Kommunikationsstil anwenden, da ist es Teil der Charaktere, die da arbeiten. Und deswegen ist es jetzt ja nicht bewusst gewählt, sondern ist Teil der DNA. Also, und Purpose kann ja auch bedeuten, also ist der Sinn. Also wenn der Sinn einer Firma oder einer Unternehmung darin besteht, andere Leute niederzumachen, um selbst seine Expertise darzustellen, na, dann kann das auch ein Purpose sein. Da muss ich ja immer ein bisschen aufpassen. Also Purpose gibt es ja im Bereich von, okay, ich bin jetzt als Unternehmen total sozial unterwegs. Genauso wie bei einem Mafia-Unternehmen, die für 1000 Morde jährlich verantwortlich sind. Die haben auch einen gewissen Purpose, einen gewissen Sinn ihrer Unternehmung. Und deswegen muss man mal dazu sagen, dass das irgendwie gemeinwohlorientiert sein soll. Und was bei der Mafia eben nicht so ist. Also Purpose ist ja übergreifend nutzbar. Deswegen, also diesen aggressiv entwertenden Kommunikationsstil gibt es, ist aber überhaupt nicht meine Sache. Und ich glaube, dass der auch nicht bewusst gewählt wird. Nummer 5 ist der beweisende Kommunikationsstil. Und das kenne ich aber zur Genüge. Und gerade im Bereich der Online-Marketing-Community oder SEO-Community, ich glaube, da will alles einen Beweis haben. Also du kannst nicht einfach nur was sagen und weil du Informationen über Jahre zusammengesammelt hast und ein Bauchgefühl hast und denkst, du rennst in die richtige Richtung, sondern bei uns in unserer Welt muss immer der Beweis geführt werden. Woran liegt das? Weil ja die wenigsten Leute so eine Pappnasen sind wie ich, nämlich kein Abitur haben, früher mal 27 Jahre Polizist waren und Bauchmenschen sind, sondern die meisten sind studiert. Und da lernt man das genau so, dass man Probleme analysiert, indem man irgendwie Daten sammelt und Beweisketten folgt, damit man nicht falsche Entscheidungen trifft, sondern Entscheidungen trifft auf Studien, die schon mal da sind oder gemacht wurden. Und ich denke mir halt, guckt euch mal die ganzen Studien an, die da draußen existieren zu bestimmten Sachen, politischer Natur meinetwegen. Guckt euch mal die Migrationsgeschichten an. Da wird immer auf Studien verwiesen, es ist so, es ist so, es ist so. Und das, was ja Merz zum Beispiel jetzt auch gesagt hat mit dem Stadtbild, ist halt das Bauchgefühl. Du gehst in die Stadt und siehst, dass sich das Stadtbild, zumindest wenn du so alt bist wie ich, verändert hat. Und das kann man jetzt gut oder schlecht empfinden. Ich will das gar nicht bewerten. Ich finde, es hat sich verändert und ich finde auch, dass sich das negativ verändert hat, aus meinem Begriff. Und mir ist eigentlich scheißegal, dann, wie viele Studien es gibt, wie sich wo was verändert hat, weil es an der Situation gar nichts verändert. Sondern eher dazu führt, dass bestimmte Sachen nicht angefangen werden zu lösen, weil sich Leute gegenseitig mit Beweisen im Kommunikationsstil befeuern. Und ich glaube, das ist so ein Bereich, der bringt uns, der bringt uns schon weiter. Also da ist er, also jetzt muss ich mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt nicht nur das Bauchgefühl, sondern die Mischung daraus wäre es halt. Also einen beweisenden Kommunikationsstil zu haben, der aber nach allen Seiten offen ist und auch zulässt, und das ist ja das intellektuell Problematische, dass der beweisende Kommunikationsstil oftmals nicht zulässt, dass auch die Bauchentscheidung einen Anspruch auf Richtigkeit hat und auf Wahrheit hat. Und deswegen ist es schwierig, aber ist ein Bereich, der uns natürlich in unserer Welt hier im Online-Marketing umgibt. Deswegen solltest du wissen, dass es den gibt und auch, wie du damit umgehen kannst. Und da kann ich dir nur sagen, wie ich es mache. Ich rede offen darüber, dass ich die Beweisketten nicht führen kann, sondern dass meine Beweiskette in der Story meiner Vergangenheit liegt und dass es Erfahrungswissen ist und ich dieses Erfahrungswissen nie in eine Studie gekippt habe, wo ich jetzt eine Beweiskette führen könnte. Sondern ich muss meine Expertise über 25 Jahre Erfahrung und meine Reputation, die ich in dem Bereich habe, in den Ring schmeißen, um dann ein gewisses Gehör zu finden. Und das ist ja schwierig genug, weil in der Welt, wenn die Leute alle so ticken, wie ich es gerade beschrieben habe, dann sind die natürlich empfänglicher dafür, dass man das in irgendeine Studie reinzimmert, die Erfahrung, damit die damit umgehen können. Weil ich glaube, das ist so wie eine API-Schnittstelle. Du musst so eine Studie machen, damit du überhaupt mit den Leuten auf einer gewissen Ebene kommunizieren kannst. Oder ist es so, als ob du Photoshop können kannst? So kannst du halt eine Studie machen und kannst mit den Leuten, die studiert sind, besser reden. Okay, Kommunikationsstil 6 ist der bestimmt kontrollierende Kommunikationsstil. Und das würde ich jetzt mal so einordnen, dass so eine Stufe unter dem, was wir vorher besprochen haben, nämlich den aggressiv entwertenden Kommunikationsstil. Also bestimmt kontrolliert ist natürlich, dass ich probiere, immer die Hoheit zu bekommen in der Meinungsführerschaft. Und das ist in einer Welt, die, Grüße gehen da raus an Olaf, den Nachnamen sage ich jetzt nicht, aber derjenige weiß schon genau, was ich meine. Das ist natürlich extrem schwierig in so einer Welt, die immer Beweisführung haben will, so eine bestimmende und kontrollierende Kommunikation hinzubekommen, die dazu führt, dass man eine Themenhoheit bekommt oder eine Expertenführerschaft. Weil, also man kann es natürlich ausprägen, wenn da ein paar Parameter vorhanden sind, wie jetzt meinetwegen bei Mario Fischer, liebe Grüße auch an dich, wenn da halt irgendwie Professor, Doktor, Doktor steht, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, da eine Meinungsführerschaft hinzubekommen, als wenn jetzt nur ein Olaf dasteht oder ein Marco dasteht. Dann ist es nach meiner Erfahrung zumindest ein bisschen leichter, weil es natürlich so ist, dass wenn du eine bestimmt kontrollierende Art hast, das ziemlich schnell von Leuten als Besserwisserei und Gutmenschentum verkauft werden kann. Also immer besser zu sein als die anderen und es besser zu wissen. Und diese Formulierung von, ja, habe ich aber schon vor x Jahren gesagt, das kann ziemlich schnell umschwenken. Und deswegen, das heißt jetzt hier als Position 6 bestimmende kontrollierende Kommunikation. Aber kontrolliert ist das nicht. Ich glaube, das ist, also du probierst Sachen zu bestimmen, aber die Kontrolle darüber hast du nicht, weil das natürlich an diesem Umfeld liegt oder an der Community liegt, mit der du kommunizierst. Und naja, also wenn da der Kanal ist, eben Studien zu machen, dann kann das ein Kommunikationskanal sein. Aber im Kern, glaube ich, musst du nicht nur eine Beweisführung machen, gerade in unserer Community, sondern du kannst auch bestimmt kontrollierenden Kommunikationsstil haben, wenn du ein Doing daraus machst und in Natural die Beweise führst, dass bestimmte Sachen so funktionieren, wie du sie sagst. Ich glaube, das ist das Nonplusultra. Einfach eine Studie zu machen, wo du jetzt ein gewisses Set irgendwie hast, naja, das ist vielleicht, gerade wenn du das noch von anderen zusammengesammelt hast, ich glaube, die wichtigsten Studien oder denen ich auch am meisten zuhöre, und das ist ja ein Teil der Kommunikation in dem Stil, sind die Sachen, die selbst ausprobiert wurden. Da kann das Set auch relativ klein sein. Da ist diese Mischung aus Expertise von dem Experten und dem, was da gemacht wurde, nämlich wirklich hands-on Sachen umgesetzt wurden und eigene Erkenntnisse daraus ermittelt. Das ist für mich total cool. Und dann kann man damit vielleicht auch bestimmt rausgehen, aber naja, kontrolliert ist es halt am Ende nicht. Nummer 7 ist der sich distanzierende Kommunikationsstil. Und das ist immer so der Fall, wenn man sich von bestimmten Gruppen distanziert. Und ich glaube, das ist so der schwierigste Kommunikationsstil. Und ihr merkt, das geht jetzt immer mehr in eine Machbarkeit, die eigentlich nur im Bereich Personal Branding gemacht werden kann. Ich meine, es gibt jetzt vielleicht noch so eine, wie True Fruits, glaube ich, hießen die irgendwie, die diese Flaschen gemacht haben, immer mit diesen teilweise sehr fragwürdigen Beschriftungen, diese Fruchtgetränke, die sich ja distanziert haben immer oder die damit gespielt haben, sich zu distanzieren von bestimmten Bevölkerungsgruppen oder von bestimmten Distanzierungen. Also es ist hier so beschrieben, dass man sich, ich kann es ja mal vorlesen, Menschen, die den distanzierenden Kommunikationsstil anwenden, schaffen einen Abstand zwischen sich und ihrem Gesprächspartner, sowohl verbal als auch räumlich. Also räumlich würde ich jetzt noch gar nicht mal mit so reinziehen, weil das ist ja irgendwie in der heutigen Zeit relativ schnell gemacht. Aber verbal natürlich, wenn man sich auf eine gewisse, also wenn man selbst sagt, man ist jetzt irgendwie rechts angesiedelt und man schafft jetzt eine sozialökonomische Distanz, weil man den anderen auf der linken Seite vernordet, dann ist es ein distanzierender Kommunikationsstil, der nicht dafür geeignet ist, dass man jetzt eher zusammenkommt, sondern dass man eher polarisiert. Und umso weiter ich die Distanz aufbaue, umso distanzierter ist auch die Kommunikation mit anderen Zielgruppen. Ich glaube, im Campaigning und im Umgang mit politischer Kommunikation ist das schon ein Kommunikationsstil, der wichtig sein kann. Also wenn ich mir jetzt die Stadtbilddiskussion von März angucke, das wäre jetzt so distanzierender Kommunikationsstil, der zwar manche, die das verstehen, was er damit meinte, und das habe ich ja gerade so beschrieben, ich habe zum Beispiel verstanden, was er meinte, aber ich weiß genauso, dass der Kommunikationsstil beschissen war, weil ja natürlich die anderen Leute, die distanzierter sind von dem sozial-ökonomischen Thema, was er da anspricht, dass er die damit auf die Palme bringt. Und das ist natürlich ein Kommunikationsstil, der extrem dafür geeignet ist, zu polarisieren und die in Social Media dazu geeignet ist, einfach eine Menge Aufmerksamkeit zu erzeugen in Form von Dislikes oder in Form von Kommentaren oder in Form von Sharings, wo nochmal darauf eingegangen wird, was ja alles Parameter sind, um Reichweite zu erzeugen, die dann auch für Suchmaschinenoptimierung wieder genutzt werden kann, um die richtigen Inhalte zu pushen. Verbindet immer diese Sachen. Also dieser Kommunikationsstil ist mir zuwider, aber es ist ein Kommunikationsstil, der da draußen auch ungewollt unglaubliche Anwendung findet. Und ich glaube, wenn man sich mit dem Teil, also der Nummer 7, dem distanzierenden Kommunikationsstil, nochmal intensiv beschäftigt, dann hat man schon leider aber einen Schlüssel in der Hand, um Reichweite zu erzeugen und die dann auch später für jede Form von Marketing nutzen zu können. Ob das denn auch Vertrauen einzahlt? Naja, klar, du musst die richtige Community haben und dann passt das schon. So, und der letzte Stil ist die Nummer 8, ist der mitteilungsfreudige und dramatisierende Kommunikationsstil. Ich würde ihn vielleicht nochmal in zwei Teile teilen, weil gerade hier fühle ich mich sehr persönlich angesprochen. Mitteilungsfreudig bin ich in jedem Fall. Ich glaube, ich bin da eine ehrliche Haut in meiner persönlichen Kommunikation und damit auch in der Kommunikation meiner Firma. Bin ich sehr mitteilungsfreudig. Es gibt wenig Sachen, außer jetzt familiäre Problemstellungen, die ich nicht thematisiere. Alles, was mich jetzt direkt betrifft oder auch Probleme der Firma, Sachen, die man sonst nicht sagt, kommuniziere ich relativ offen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, weil ich immer irgendwie eine Resonanzfläche geschaffen habe, wo mir geholfen wurde. Das ist dann vielleicht ja der Helfersyndrom mäßig. Ich glaube, Kommunikationsstil 2 war das, der dann da ausgelöst wird. Das ist aber eine Sache, die bei mir nicht bewusst abläuft, sondern als ich das jetzt hier gesehen habe, denke ich, ah, guck mal hier, man findet sich ja in bestimmten Kommunikationsstilen einfach wieder und denkt, okay, wenn ich da eine Prise davon mit reinbringen würde, dann würde das noch besser werden. Naja, also bewusst werde ich es nicht machen, aber alleine dadurch, dass ich jetzt hier dieses Studium mache von Kommunikationsstilen, wird es irgendwann einfließen in meine Handlung, automatisiert. Weil das ist einfach so, wenn du dich mit Sachen beschäftigst, werden die Teil deiner Handlung. Also Punkt 8, mitteilungsfreudige, dramatisierende Kommunikation, würde ich jetzt in zwei Teile unterteilen. Man kann es natürlich kommunizieren, also auch zusammen betreiben. Aber also ich bin eher mitteilungsfreudig, bin aber nicht so ein dramatisierender Typ. Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, doch mehr zu dramatisieren, mehr in Richtung Storytelling zu gehen und die Sache größer zu machen, als sie ist. Mache ich ja jetzt hier vielleicht mit dem Markenaufbauthema auch. Vielleicht mache ich es unbewusst ja schon längst und bekomme es gar nicht so richtig mit. Auf jeden Fall kann man damit eine Menge machen. Und ich glaube, das ist so das, was am coolsten ist, muss ich sagen. Also von allen Sachen, die ich jetzt irgendwie beschrieben habe, ist das hier so nicht am coolsten, aber am neutralsten vielleicht. Weil einfach mitteilungsfreudig zu sein, gerade wenn es Social Media anbelangt, ist natürlich cool und ein bisschen mehr draus zu machen, als es vielleicht ist, kann auch helfen. Nun habe ich das ja, also damit ist das, sind die 8 Punkte abgehakt. Und ich habe ja das jetzt hier immer, wenn ich die Sachen erklärt habe und Bezug zu meinem persönlichen Kontext genommen habe, immer eigentlich so mehr an Social Media gedacht oder an das, was in Social Media und auch vielleicht auf Internetseiten stattfindet, an Kommunikation, meinetwegen in Blogs oder so. Das gilt aber genauso für einen Kommunikationsstil, den du im Umgang mit Menschen auf Networking-Veranstaltungen zum Beispiel hast. Ja, das gilt auch für eine Kommunikation, für Interviews, die du führst, für das Fernsehen oder für YouTube-Interviews oder für YouTube-Kanäle insgesamt. Also es gilt für jede Art von Kommunikation, wo Wording ausgetauscht wird, sage ich jetzt mal, weil das hier hat ja eine Menge mit Wording zu tun und beschreibt aber jetzt hier nicht, wie diese Metaebene dazu läuft. Weil jeder Punkt, den ich jetzt beschrieben habe, ist natürlich verbunden in der normalen Welt auch mit einer gewissen Körperhaltung, einer gewissen Aussprache, mit einem gewissen Gesichtsausdruck, mit einer gewissen Art, auf bestimmte Sachen zu reagieren, sich sie vielleicht zu echauffieren irgendwie. Und das geht ja über Buchstaben hinaus. Das heißt, alles das ist eigentlich noch viel mächtiger, wenn du in der direkten Kommunikation 1:1 mit Leuten kommunizierst, wo du auf allen Metaebenen mit allen Sinnen kommunizieren kannst. Und da fließen ja schon unglaublich viele Sachen mit rein. Also wenn du jetzt, ich nehme jetzt einfach mal ein sehr provokantes Beispiel. Wenn du jemand hast, der ein ausgeprägtes Helfersyndrom hat, was so ausgeprägt ist, dass er mehr auf andere achtet als auf sich und dadurch vielleicht, weil er nicht so auf sich achtet, ein ausgeprägter Körpergeruch entsteht, sage ich jetzt mal. Dann ist es, wenn du dem gegenüberstehst, ja eine Nuance, die du wahrnimmst von diesem Menschen. Und die kann jetzt neutral sein, positiv, negativ sein, will ich überhaupt nicht bewerten. Aber es löst ja was aus. Und so eine Sachen meine ich, die sind einfach da. Auch Leute, die stark schwitzen oder Leute, die einen Sprachfehler haben, die ab bestimmten Erregungszuständen in bestimmte Sprachmuster verfallen. So eine Sachen kannst du ja nicht mitkriegen, wenn du jetzt nur Social Media benutzt und jetzt, ja, wenn du ein Video siehst, kannst du es vielleicht sehen, aber wenn du nur Text siehst, siehst du die ganzen Meta-Ebene nicht. Und die sind aber Teil von diesem ganzen Kommunikationsstil-Zirkus, den ich gerade beschrieben habe. So, jetzt nochmal zum Abschluss. Was hat das alles mit SEO zu tun? Ja, es geht um die Unterscheidbarkeit von Inhalten. Ne? Darüber haben wir ja gesprochen. Das heißt, wenn alle irgendwann Einheitsbrei reden oder die Maschinen, die Inhalte oder auch Sprache in Zukunft generieren, alles nur noch Einheitsbrei generieren, dann wird es immer wichtiger sein, diese Kommunikationsstile in jeglicher Form auszuprägen, um Reichweite zu erzeugen, um Merkwürdigkeit zu erzeugen und am Ende daraus eben auch Ranking zu erzeugen, weil diese indirekten Ranking-Signale, die ja durchaus vorhanden sind und die einen immer größeren Wert haben, weil das eben auf Nutzerverhalten einzahlt, den wir ja vor dem AI-Thema schon mal besprochen hatten, der jetzt irgendwie in Vergessenheit geraten ist und wir den wieder auch nochmal zurückholen werden im Bereich Campix. Aber da werden wir drauf einzahlen müssen und das geht nur, indem wir bestimmte Markensignale bauen und dazu gehört unter anderem der Kommunikationsstil. Und wie kann man das handeln? Naja, am Ende von dieser Serie, die ich hier machen werde, wird ein Handbook stehen, wo man Orientierung findet, um eine Marke für sich aufzubauen, auch mit dem Fokus auf SEO. Das ist ja der Anspruch, den ich nur haben kann. Und da ich es nicht selbst runterschreiben kann, wird mir die AI dabei helfen. Und jetzt muss ich es erstmal für mich selbst erfassen. Und am Ende wird es dann irgendein Learnbook geben oder irgendein Handlingbook geben, mit dem in erster Linie ich arbeiten kann, was ich aber auch rausgeben kann, damit du damit arbeiten kannst. Und das ist am Ende das, wo du vielleicht ja zum Schluss erst sagen wirst, alter Schwede, das hat doch ordentlich was mit SEO zu tun. Auch wenn es jetzt noch relativ weit entfernt ist und ihr und euch der Kopf raucht, weil ihr jetzt irgendwie mit N8N oder mit Make irgendwie euch beschäftigt, euch da der Kopf raucht. Aber nee, Marco ist schon, der macht das auch, dem raucht auch der Kopf, aber der geht trotzdem noch 3 Schritte weiter und kümmert sich jetzt schon um die Marke. Wie cool ist das denn? In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Thema zum Markenaufbau. Leute, wenn euch das hier gefällt, was ich jetzt hier mache, dann schreibt doch einfach mal eine Rezension zu diesem Podcast. Oder wenn ich das hier veröffentliche und in Social Media darüber schreibe, schreibt eure Meinung dazu einfach mal unten rein. Bin ich zu weit weg von eurer eigentlichen Welt oder entspricht das genau der Wahrheit, weil wir da landen werden und das total pfiffig ist, dass man jetzt schon in diese Richtung guckt und diese Abkürzung geht, ohne den AI-Weg loszulassen. Also es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco. Tschüssen. Wait.